Ja, ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie viel aufgeschreckt haben, also was alles gelesen hat, aber ich nehme mal an, es ist nicht so viel gewesen. Aber es ist nicht so schlimm, weil wir gehen tatsächlich das ganze Buch kurz durch, weil es ist wirklich, es sind nur 21 Vers und darum können wir es gut zusammen anschauen. Zuerst aber noch vielleicht so ein bisschen, wer ist eigentlich der Obadja? Und ich mache mal schnell den Bildschirm aus. Sehe ich da etwas? So. Genau, wer ist der Obadja? Und was hat er so gemacht? Und was wissen wir so eigentlich über den? Und es ist tatsächlich ähnlich wie beim Joel, beim Prophet Joel, den haben wir vor 2 Wochen gehabt. Man weiß nicht so viel über ihn. Aber wir können zum Beispiel seinen Namen ein bisschen genauer anschauen. Das setzt sich nämlich aus diesen 2 Teilen zusammen, die ich hier markiert habe. Das eine ist Ebed, das heißt Diener, Sklave, Knecht. Und das Anhängsel Ja, das ist eigentlich die Kurzform für Jahwe. Also eigentlich heißt es im Grunde genommen Diener, Knecht Gottes. Das ist vielleicht noch so ein bisschen spannend. Und ich kann mal darauf achten, wenn ihr das. Wenn er dem Ja begegnet am Schluss, dann hat das oft etwas mit Gott zu tun. Also das ist noch vielleicht noch so eine kleine Seiteninfo. Also wenn ihr das mal ein bisschen erforscht, dann achtet mal auf das Anhängsel Ja, das hat oft etwas mit Gott zu tun. Also der Diener Gottes, das ist eigentlich alles, was wir über ihn wissen. Es steht auch nicht so viel im ersten Vers über ihn. Es steht einfach, dass er eine Vision hat oder so eine Schauung. Er hat etwas gesehen und dann geht es eigentlich gerade schon los, was passiert. Und genau. Wir haben dann so, wir können sagen, es gibt echt grob 3 Themen beim Obadja, wenn wir in sein Buch anschauen genauer. Das erste sind so Weissagungen über ein Gericht über Edom. Das sind das erklärt er noch genau, wer Edom ist oder wer die Edomiter sind. Und der zweite Teil ist dann so ein bisschen die Begründung, wieso eigentlich gibt es jetzt Gericht über die Edomiter. Und dann gibt es so ein bisschen einen Wechsel auf alle Nationen. Also es geht nicht nur das Gericht über Edom, sondern es geht aber auch das Gericht über alle Nationen, also alle Länder. Und ich denke, wie viele prophetische Schriften im Alten Testament können wir Obadja mit 3 verschiedenen Perspektiven lesen. Und alle haben einen gewissen Fokus, aber auch alle haben ihre Berechtigung und sind für uns auch wichtig, dass wir das auch so ein bisschen verstehen können. Und ich habe die probiert, mal so ein bisschen zusammenzufassen in diese 3 Blickwinkel. Also wie der konkrete Kontext erstens mal, hey, was redet der Obadja da genau? Gibt es mir was ist die Situation, was ist das Umfeld? Denn auch als Vorbild für eine Wahrheit über Gott und sein Werk mit den Menschen, also ich glaube auch wirklich in dem Prophetenbuch steckt eine Wahrheit, eine Aussage drin, wo für uns auch noch spannend ist, zum Wissen, hey, was sagt Gott eigentlich durch den Prophet Obadja und was wird er mit dem den Menschen mitgeben? Also auch uns. Und dann noch das Dritte, das finde ich auch immer wichtig, im Hinblick auf Jesus Christus. Also wir können auch wirklich den Text so ein bisschen mit dem Blick auf Jesus lesen und uns auch fragen, hey, was hat das eigentlich mit Jesus zu tun, das Ganze? Und ich denke auch, das ist mega spannend, wenn wir das auch beachten. Also probiert mal so ein bisschen wir gehen eigentlich so ein bisschen Schritt für Schritt die 3 Blickwinkel durch und schauen uns dann auch den Text doch ein bisschen genauer an. Übrigens ist auch der Obadja in so einer Gedichtform geschrieben, also wenn man es jetzt auf Hebräisch liest, dann fällt einem das auf, dass es ein bisschen poetisch geschrieben ist. Wenn man es jetzt natürlich auf Deutsch lesen, dann gehen ein paar Sachen verloren, aber es ist eigentlich auch noch spannend zu wissen, es ist manchmal vielleicht ein bisschen holprig zum Lesen, aber das hat halt damit zu tun, dass es auch eigentlich ganz schön aufgebaut ist, sprachlich aufgebaut ist, aber ja, das geht natürlich dann verloren, wenn man es auf Deutsch dann übersetzt. Also schauen wir uns doch den ersten Schritt an. Und wir haben das vorher schon gelesen, in Vers 1. Gehen wir gleich zurück. Oh, ein bisschen weiter zurück. Da, Vers 1. Es geht über eine Gerichtsaussage über Edom. Und wir schauen mal genau an, was dort was dort genau damit gemeint ist. Oder respektive, wer sind eigentlich die Edomiter? Und das geht eigentlich zurück zu der Geschichte von Esau und Jakob. Die ist wahrscheinlich den meisten Leuten bekannt. Das sind die zwei Söhne von Isaac gesehen. Und die haben, also ja, die sieht man hier. Das ist aus der Kinderbibel. Der Esau hat behaarte Arme, ist ganz wichtig. Das wird dann natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt. Und der Jakob ist eher so ein bisschen der feinere von diesen zwei gesehen. Und die zwei Söhne, die haben sich gestritten eigentlich, also ganz kurz zusammengefasst, um den Segen vom Vater, vom Isaac. Und der Jakob hat sich den Segen so ein bisschen erschlichen, indem er so da hat, das war der Esau. Und weil der Vater ist schon alt gewesen und ist kurz vorm Sterben gewesen. Und der Vater hat dann den Jakob, der eigentlich der Zweitgeborene war, ist gesegnet und nicht der Esau. Und wir lesen dann, dass aus dem Jakob sind dann die 12 Stämme Israels entstanden. Also das Volk Israel ist aus dem Jakob entstanden und aus dem Esau sind eben dann die Edomiter entstanden. Und der Konflikt vom Jakob und vom Esau, der zieht sich dann eben auch weiter bei diesen zwei Völkern. Also die Israeliten kommen immer wieder mal in Konflikt mit den Edomitern. Wir sehen das zum Beispiel auch in der Karte gebracht. Die Edomiter, die siedeln sich dann hier in diesem Gebiet an. Auf so ein bisschen südlich vom Toten Meer, kann man sagen. Genau. Und die kommen immer wieder in Konflikt miteinander. Zum Beispiel nach dem Auszug von Ägypten, wo Moses das Volk Israel aus Ägypten rausführt, da lesen wir, dass sie eigentlich durch Edom durchziehen, also durch das Gebiet hier, aber sie dürfen jetzt die Könige von Edom sagen, nein, wir vertrauen euch nicht, ihr dürft nicht durch unser Land durchziehen und sie müssen dann einen Umweg machen, weil sie werden natürlich dann in die Region hier und sie dürfen hier nicht durchziehen. Also dort verweigern sie ihnen quasi die sichere Durchreise durch Edom. Und später, und da ist mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Obadja erlebt hat oder ob das vielleicht sogar auch eine Prophetie ist auf etwas, was später passiert, weil man nicht so genau weiß, wo der Obadja in welcher Zeit da gewirkt hat. Aber wir lesen das auch in anderen Propheten, dass die Edomiter, wo die Babylonier von Norden hergekommen sind und Jerusalem eingenommen haben, dass die Edomiter dann die Gunst quasi der Stunde genutzt haben und auch angefangen haben, israelitische Städte zu plündern und dass sie auch Flüchtlinge, die aus Jerusalem rausgeflüchtet sind, dass sie die irgendwie misshandelt und umgebracht haben sogar. Also auch der Joel und der Amos, die Propheten, die wir die letzten zwei Wochen hatten, kritisieren die Edomiter oder klagen eigentlich die Edomiter an, dass sie keine guten Nachbarn sind quasi. Also lieb gesagt. Also die Edomiter sind wirklich keine Freunde von den Israeliten und wir lesen doch am besten auch mal, was der Obadja jetzt über die Edomiter sagt und was er an Gericht über sie aussagt. Und wir lesen das mal die ersten 15 Verse. Es wird jetzt ein bisschen textlastig, ich tue mich entschuldigen, nicht alle Text. Also, wir lesen. Wir haben das schon gelesen, der Anfang. In diesem Buch ist die Botschaft Obadjas aufgeschrieben, die ihm von Gott offenbart wurde. Und Gott, der Herr, hat uns gezeigt, welches Urteil er über Edom gefällt hat. Und jetzt können wir dort zu Vers 1. Er hat einen Boten zu den Völkern gesandt, der ihnen zuruft, kommt, wir führen Krieg gegen die Edomiter. Zieht in den Kampf. Und dies sagt Gott zu den Edomitern. Ich mache euch zu einem kleinen und unbedeutenden Volk, das tief verachtet wird. Durch euren Stolz habt ihr euch selbst betrogen. In unzugänglichen Felsklüften wohnt ihr hoch oben im Gebirge und meint, von hier kann uns niemand hinunterstürzen. Ich habe dazu noch ein Bild mitgebracht. Vielleicht kennt ihr die Stadt. Das ist Petra, das ist so eine Felsenstadt. Und die liegt im heutigen Gebiet, also oder im ehemaligen Gebiet von Edom. Und tatsächlich ist die wahrscheinlich, zumindest sind die Edomiter in der Region gesehen. Und genau, so sieht das dort aus in der Region. Also es hat viel so Gebirge. Und Obadja wirft ihnen jetzt vor, hey, ihr wohnt da oben in den Felsen und ihr denkt, von da oben kann uns niemand etwas antun. Und man könnte meinen, wenn man in so einer Stadt lebt, das ist etwas Sicheres, da ist man in Sicherheit. Und scheinbar haben sie wie sich da so ein bisschen auf ihrem Stolz ausgeruht, dass sie halt da oben im Gebirge sind. Doch selbst wenn ihr euer Nest so hoch baut wie ein Adler, ja selbst wenn ihr es zwischen die Sterne am Himmel setzt, stoße ich euch hinab in die Tiefe. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Wenn Diebe im Schutz der Nacht einbrechen, nehmen sie nur mit, so viel sie tragen können. Wenn die Winzer den Weinberg abernten, lassen sie eine Nachlese übrig. Ihr aber werdet vollkommen vernichtet. Und genau, es geht ein bisschen weiter. Und ich lese jetzt nicht alles vor. Aber ich tue ein bisschen überspringen. Ihr Edomiter, zu Vers 10. Dann schauen wir schon ein bisschen weiter, das ist jetzt eigentlich ja, noch ein paar Details. Vers 10 bis 15 lese ich noch vor. Ihr Edomiter habt euer Brudervolk, die Nachkommen von Jakob, grausam misshandelt. Genau. Und damit, ihr Edomiter habt euer Brudervolk, die Nachkommen von Jakob, grausam misshandelt. Diese Schande lastet auf euch und darum werdet ihr für immer vernichtet. Und jetzt kommen wir zu der Szene, wo die Babylonier kommen, vermutlich. Als fremde Truppen durch die Tore von Jerusalem einmarschierten, als sie die Einwohner durch das Los unter sich verteilten und ihr Hab und Gut wegschleppten, da tatet ihr so, als ginge euch das gar nichts an. Ja, ihr habt sogar mit den Feinden gemeinsame Sache gemacht. Ihr hättet damals nicht so schadenfroh das Unglück der Judäer mit ansehen dürfen. Warum habt ihr euch über ihr Leid lustig gemacht und gespottet, als sie in Not waren? Es war ein Tag des Schreckens, ein Tag voller Tod und Verderben, doch ihr seid auch noch in die Erober der Stadt eingedrungen und habt euch angesehen, wie die Menschen dort litten. Den letzten Besitz meines Volkes habt ihr an euch gerissen, und wenn einige von ihnen fliehen konnten, habt ihr ihnen heimtückisch an den Wegkreuzungen aufgelauert, um sie zu töten oder an ihre Verfolger auszuliefern. Der Tag, an dem ich, der Herr, über alle Völker Gericht halte, steht schon vor der Tür. Dann ziehe ich auch euch, Edomiter, zur Rechenschaft. Man wird euch genau das antun, was ihr euren Brüdern aus Juda angetan habt. Genau, das sind die Gerichtsworte, wo der Obadja jetzt über die Edomiter aussagt. Und wir haben das jetzt vorher schon gelesen oder schon gehört. Es geht eigentlich wie um konkrete Situationen, dass die Edomiter halt immer so ein bisschen in dem Konflikt gewesen sind mit den Israeliten und jetzt auch die konkrete Situation, wo Jerusalem erobert worden ist und sie haben sich eigentlich noch lustig gemacht darüber. Sie haben sogar die Flüchtlinge verfolgt oder umgebracht und sie ins Verderben geschickt. Und die Edomiter, die verschwinden tatsächlich auch irgendwann von der Landkarte. Man weiß nicht so genau wie, aber es gibt sie nicht mehr irgendwann als Volk. Also irgendwie im 5. Jahrhundert gibt es sie tatsächlich irgendwie nicht mehr. Wir wissen aber nicht so genau, wie das passiert ist. Also der Obadja spricht das Gericht aus über Edom und er sagt aber auch in Vers 15, der Tag, an dem ich der Herr über alle Völker Gericht halte, steht schon vor der Tür. Und er leitet dann so ein bisschen über in ein Gericht, wo er aussagt über die ganze Welt, über Nationen, über die Völker. Und ich lese euch das auch noch vor, oder wir können es auch selber hier vorlesen. Das ist jetzt 16 bis 21 und da sind wir auch schon am Ende vom Obadja. Ihr Einwohner von Jerusalem, musstet auf meinem heiligen Berg aus dem Becher meines Zorns trinken. Genauso werden die anderen Völker daraus trinken und sie werden ihn bis zur Neige leeren müssen. Nach ihrem Untergang wird nichts mehr an sie erinnern. Aber auf dem Berg Zion findet man Rettung. Er wird wieder ein heiliger Ort sein, an dem ich, der Herr, wohne. Die Nachkommen von Jakob werden das Land neu in Besitz nehmen. Wie lodendes Feuer Stroh verzehrt, so werden die Judäer und Israeliten die Edomiter vernichten. Keiner von Esaus Nachkommen wird mit dem Leben davonkommen. So habe ich, der Herr, es beschlossen. Die Judäer aus der Steppe und im Süden werden das edomitische Bergland erobern, die aus dem westlichen Hügelland das Gebiet der Philister und die übrigen das Gebiet von Ephraim und die Gegend um Samaria. Ja, ich muss etwas weitermachen. Der Stamm Benjamin nimmt das Bergland von Gilead in Besitz. Den Verschleppten aus dem Reich Israel wird das Land der Kanaaniter bis nach Zapat im Norden gehören, während die Einwohner von Jerusalem, die nach Sepharad verbannt wurden, die Städte im Süden Judas einnehmen werden. Befreier werden nach Jerusalem auf den Berg Zion kommen und über das Bergland der Edomiter herrschen. Ich, der Herr, aber werde König sein. Also ja, heftige Wort. Also er beschreibt hier, wie er eigentlich von Zion, also von Jerusalem aus, eigentlich dann die ganze umliegende Gegend von den Israeliten und von den Judäern, wieder, also vom Volk Israel, wieder erobert wird und dass eigentlich niemand von den Edomiten wird überleben. Das ist natürlich ein Text, der jetzt in eine bestimmte Zeit hinein spricht. Aber ich glaube, er hat eben auch etwas für uns zu sagen. Und ich möchte euch mal so ein bisschen mitnehmen, nochmal ein bisschen ins Hebräische. Und zwar haben wir hier eine spannende Parallele. Und zwar haben wir im Hebräischen die gleiche Wurzel, die für Edom gilt. Die gilt auch für das Wort Adam. Also, ihr kennt es wahrscheinlich. Wir haben hier das Aleph, das Dalet und das Mem, die Buchstaben. Das kann man ein bisschen ignorieren, weil das ist auch so eine Längungssilbe, was das Wort ein bisschen so lenkt. Aber Edom, das heißt eigentlich wie, es kommt von rot, rötlich. Und wenn wir jetzt nochmal an Petra denken, an die Felsenstadt, das ist auch so ein bisschen rötlicher Sand dort, so ein bisschen rötliches Gebirge. Wenn die Sonne vielleicht noch ein bisschen reinscheint, dann ist sie nachdem noch ein bisschen rötlicher. Also das hat auch mit dem Ort zu tun. Und Adam, das kennen wahrscheinlich alle, das ist einfach das Wort für Mensch. Und wir haben da ähnliche, also die gleiche Wurzel. Und ich glaube, wir können auch wirklich so das Volk Edom, das ist auch so ein bisschen ein Symbol für den Mensch, für die Menschheit. Und was macht Edom aus? Edom ist stolz oben in seinem Gebirge gesehen. Es hat abgeschaut auf andere Völker und ihre Not ausgenutzt. Es ist schadenfreudig gesehen, wo die Judäer aus Jerusalem geflohen sind. Und ich glaube, dass wir heute doch manchmal auch so sind. Unsere Völker, unsere Nationen sind stolz, genau wie damals. Die großen Männer, und sind häufig Männer, die über unsere Welt regieren und sie beherrschen, verhalten sich doch oft ganz ähnlich wie die Edomiter. Sie sind stolz, verachten andere, nützen die Not von anderen schamlos aus. Und ich denke auch, wir als Schweizer können uns da nicht rausnehmen. Wir sind auch irgendwo durch ein stolzes Volk. Wir haben das Gefühl, wir sind vielleicht so ein bisschen sicher in unserem Insel, in Europa. Wir haben auch Berge, verstecken uns vielleicht auch gerne in den Bergen. Im Zweiten Weltkrieg hat es auch Plan gegeben, wie wir uns in Bergen verstecken und dort irgendwie überleben. Wir haben auch viele Banken, wir haben viel Reichtum. Ich glaube, gewisse Sachen finde ich auch gut. Ich bin auch stolz auf die Schweiz und ich finde, wir machen vieles gut politisch. Aber manchmal macht Stolz auch blind. Auch Geld und Diplomatie und irgendwie Berge geben keine Sicherheit. Sicherheit gibt es nur bei Gott. Und in Vers 17 lesen wir, aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein und er wird heilig sein. Und in Vers 21, die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Und ich glaube, das können wir uns auch zu Herzen nehmen. Wir können zwar stolz sein auf unser Land, wir können stolz sein auf unsere Errungenschaften, aber schlussendlich gibt es auch keine Sicherheit. Das gibt es nur bei Gott. Und Gott wird irgendwann die Nationen richten. Er wird den Stolz und die Gewalt aus dieser Welt wegrissen. Und eben das himmlische, das neue Zion, das himmlische Jerusalem errichten. Wir kommen noch zum letzten Blickwinkel. Und zwar, da habe ich gar keine PowerPoint. Der Blick nämlich durch Jesus. Oder der Blickwinkel mit dem Fokus auf Jesus. Und Obadja, seine Botschaft ist ja viele Jahre vor Jesus ausgesprochen worden. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass viele Bilder aus dem Alten Testament für uns Christen in dem neuen Bund wie eine neue oder weitere Bedeutung bekommen. Zum Beispiel gerade eben der letzte Aspekt, die Hoffnung, dass Gott das neue Zion wieder aufrichtet, dass dort von dem Zion, von dem Jerusalem, von dort wird wieder eine neue Hoffnung rausgehen in die Welt. Und das heisst für uns nicht, dass wir alle nach Israel gehen und in Jerusalem dort an der Klagemauer stehen müssen und müssen darum beten und hoffen, dass der Tempel wieder aufgerichtet wird. Das glauben wir ja irgendwie nicht, sondern wir glauben daran, dass Jesus dich und mich zu einem Tempel macht und dass von dir und von mir Heil in die Welt rauskommt. Und weil wir eben so Tempel von Gott sind in dieser Welt. Und was wir auch glauben, ist, dass Gott irgendwann eben der Stolz und die Macht und die Gewalt vertrieben wird und über die Welt herrschen wird als König. Wir lesen auch in 1. Korinther 15 im Neuen Testament, lesen wir, wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als erstes ist Christus auferstanden, wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende. Christus wird alles vernichten, was Gewalt und Macht für sich beansprucht und wird Gott, seinem Vater, die Herrschaft über diese Welt übergeben. Es klingt euch ganz ähnlich wie im Obadja. Also wir dürfen uns an Christus binden, wir dürfen uns an Jesus binden und dann gehören wir auch zu dieser neuen Herrschaft. Und das ist eben auch die Hoffnung, die der Obadja am Ende ausspricht. Die Hoffnung, dass Gott mit seiner Gerechtigkeit kommt und die Welt und sein Königreich neu aufbaut. Wo kein Schmerz, kein Leid, keine Not, keine Ungerechtigkeit mehr sein wird. Das war mega unvorstellbar für uns. Aber die Hoffnung haben wir doch. Und das Zweite, was auf Jesus hinweist im Obadja, ist das Leiden vom Volk Israel oder auch vom Volk Jakobs, wie es da genannt wird, wo auch ans Leiden von Jesus erinnert. Und zwar haben wir hier gelesen, ich lese es noch ein bisschen andere Übersetzung vor, bis es ein bisschen klarer wird. In Vers 12, und nun sieh nicht schadenfroh auf den Tag deines Bruders, auf den Tag seines Missgeschicks. Und freue dich nicht über die Söhne Juda am Tag ihrer Vernichtung und reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not. Also das hat Edom alles gemacht, Edomiter. Und komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens und gerade du sieh nicht schadenfroh auf sein Unheil am Tag seines Verderbens. Und strecke deine Hand nicht nach seiner Habe aus am Tag seines Verderbens. Also vor allem die Aussage, reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not. Die Edomiter haben ihr Maul aufgerissen am Tag von der Not. Sie haben das die Israeliten richtig verschlungen, wo sie in der Not gewesen sind. Und wir lesen in Psalm 22 auch, wo wir auch auf Jesus beziehen, sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt. Wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Alle meine Gebeine kann ich zählen. Sie sehen und schauen und sehen auf mich herab. Also stellt euch Jesus am Kreuz vor. So muss er sich gefühlt haben. Und so können wir das Leiden von diesen Menschen auch auf Jesus beziehen. Und wir können Jesus in dem Innen erkennen. Und Jesus hat gelitten am Kreuz, aber hat den Tod eben besiegt. Er hat seine Herrschaft wieder aufgerichtet, indem er auferstanden ist und uns als seine Jünger beruft. Und die Herrschaft von Gott ist eben etwas, was wir schon in der Zukunft irgendwie hoffe, aber es fängt eben auch an, mit dir und mit mir. Die Hoffnung, die Herrschaft von Gott, die verbreitet sich mit dir und mir. Das heisst nicht, dass wir Gericht über andere Völker bringen sollen. Der Gericht ist Gottes Sache. Aber der Paulus sagt zum Beispiel mehrmals, höret nicht auf, gut zu tun. Sie zu einem Tempel von Gott in dieser Welt. Wir glauben daran, dass wir Anteil haben an dem Königreich, an dieser Herrschaft von Gott. Und dass wir Botschafter sind von dem Königreich von Gott. Also ich probiere Fazit zu ziehen. Der Obadja durch das Gericht über Edom, oh, dann ist es eh vergessen, über Edom aussprechen, weil Edom ist stolz gewesen und hat die Not von den anderen ausgenutzt. Und das Zweite ist, Edom steht eben auch für den Mensch. Edom steht für uns Menschen, dass wir als Menschheit immer uns wieder abkehren, immer wieder abkehren von Gott. Dass wir immer wieder die Macht suchen, die Gier haben nach Macht und stolz sind. Dass wir uns auf falsche Sicherheiten ausruhen, genau wie das die Edomiter gemacht haben. Und das Dritte ist, im Leiden vom Volk Israel erkennen wir Jesus und im Gericht über die Nationen erkennen wir seine Herrschaft. Und meine Botschaft ist wirklich so, hey, orientier dich nicht an dem Berg oder an dem Gebirge von Edom, sondern orientier dich an dem Gebirge von Zion, weil dort ist Gottes Herrschaft. Und das fängt aber mit dir und mir an. Ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, wir wollen vor dir kommen und uns ganz bewusst vor dir beugen und unseren Stolz ablegen. Du siehst, du weißt, wo wir stolz geworden sind in unserem Leben, wo wir vielleicht auf andere anschauen, wo wir uns vielleicht sogar lustig machen über das Leiden von anderen. Jetzt, du siehst auch, wo wir selber Leidende sind, wo wir selber leiden, wo wir selber das Gefühl haben, andere sind um uns herum und rissen ihr Maul auf und machen sich lustig über uns. Jesus, du weißt genau, was jeder Einzelne da innen mehr jetzt anspricht. Und wir wollen dir wirklich bitten, dass du in uns dein Königreich aufrichtest. Dass wir Botschafter sein von dem neuen Königreich in dieser Welt, wo eben auch noch voll Macht, voll Schadenfreude, voll Gewalt ist. Und hilf uns, Menschen zu sein, die dir dienen und nicht uns selber dienen. Danke, dass du uns begleitest auf dem Weg und dass du uns auch hilfst, immer wieder das Neue zu erkennen. Amen. Und wir kommen jetzt in eine Zeit vom Lobpreis und wenn ihr wollt, es gibt auch noch ein Gebetsangebot da hin, Sarah und ich sind da gern für euch da und tun noch für euch beten, wenn ihr das wollt.